Das Sofa ist schon ziemlich gemütlich, aber man muss immer gucken, dass man auch wieder aufsteht. Habe ich gerade eben gemerkt. Genau, von mir einen wunderschönen, also kann man ja nicht anders sagen als bei diesem wunderschönen Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe dem Thomas gesagt, versprochen, dass ich noch ein paar Worte sage, wo wir als Familie jetzt gerade sind. Ich weiß auch gar nicht, ob alle mich kennen. Ich finde es immer doof, wenn man davon ausgeht. Aber genau, ich bin da oder war jetzt Jugendpastor. 4,5 Jahre im Bezirk, auch hier als Prediger in allen Gemeinden, die wir so haben hier. Und seit 1. Januar bin ich jetzt in Eidlingen beim Pfingstjugendtreffen angestellt und leite dort die Hauptveranstaltung. Genau, das Hauptveranstaltungsteam. Und genau, das ist ein bisschen weniger zu tun. Und deswegen kann ich nebenher studieren, kann auch mein Studium vorbereiten. Ich muss die Ursprachen noch machen und möchte sie auch machen, dass ich danach den Master studieren kann in Gießen an der FTH. Und genau, da gucken wir mal, wann der Zeitpunkt ist, wo wir schon nach Gießen ziehen. Das Studium selber beginnt vor Ort erst nächstes Jahr im September. Genau, das war die Predigt. Nein, Spaß. Wir sind in einer Predigtreihe als Bezirk. Einige Gemeinden sind mit dabei. Und ich habe gesagt, weil ich schon eingeteilt war, dass ich auch gerne einfach diese Predigtdienste auch noch und diese letzten Predigten zu diesem Thema auch gerne noch halten möchte. Deswegen seht ihr mich heute auch nochmal. Und das Thema Evangelium ist ja eigentlich. Auf der einen Seite sagt man so ein Ding, ja, man kennt es ja, also wenn man in der Jungschar war und wenn man ein bisschen was mit Christen zu tun hatte oder hat, sollte man irgendwie das Evangelium schon mal gehört haben, die frohe Botschaft. Und das ist einerseits so einfach, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so tief und so tiefgreifend. Und ich habe das auch schon mal gesagt, glaube ich, auch schon mal hier. Mein Lieblingszitat von Luther, wir brauchen jeden Tag das Evangelium, weil wir es jeden Tag vergessen. Und das ist so, so wahr. Und deswegen könnten wir eigentlich diese Predigtreihe immer machen. Wir bräuchten eigentlich gar keine Pause, sondern immer verschiedene Aspekte. Aber wir wollen uns auf die frohe Botschaft konzentrieren. Und im ersten Teil, da ging es darum, was ist das Evangelium, die frohe Botschaft überhaupt? Ich weiß noch, damals im Studium, mussten wir so ein Buch lesen, was ist das Evangelium? Und ich habe gedacht so, warum müssen wir das denn jetzt lesen? Also ich meine, das weiß ich doch, ja. Und es war total spannend, nochmal diese Grundlagen zu hören und zu verstehen. Und ich saß dann irgendwann so im Zug, so ein halbes Jahr im Studium, und dann saß ich im Zug und habe ich gedacht so, ich glaube, ich habe vorher nie verstanden, was Gnade bedeutet. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, dass ich ja tatsächlich die Erlösung brauche. Also das war irgendwie so nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, das habe ich vorher zwar irgendwie begriffen, aber nicht ganz verstanden. Und es ist noch nicht fertig, es geht immer weiter. Wir sind jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo wir da nur drüber sprechen wollen, was das Evangelium ist, sondern auch über die Bedeutung für dich ganz persönlich. Ihr kennt es vielleicht, man kann über ganz viel sprechen und trotzdem so den Kern nicht treffen. Also man kann ganz viel, sage ich auch immer, manchmal redet man sehr viel über Jesus und über Gott, aber nicht mit ihm. Oder vergisst so, was heißt denn das eigentlich für mich persönlich? Und gerade in so einem Dienst, wo man ja geistig arbeitet und wo man Predigten schreibt und so Sachen, da kam es mir immer wieder so, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich mich so viel damit beschäftigt und überlegt, was es heißt und ausgelegt und was es für andere heißt. Aber was bedeutet es denn eigentlich für mich? Dieses Wort Gottes, was dort steht, diese Wahrheit, was heißt denn das für mich ganz persönlich jetzt gerade in meiner Situation? Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, krass, das hat ja tatsächlich was mit mir zu tun. Und genau an diesem Punkt sind wir ja, das Evangelium für mich. Es gibt so Bilder, wo Leute versuchen, das Evangelium zu beschreiben, was es bedeutet. Für sie selber. Denn einer hat mal gesagt, ja, das Evangelium ist wie so eine Tür, da bin ich mal durchgegangen und dann auf der einen Seite war ich verloren, auf der anderen Seite bin ich gerettet. Und das ist vollkommen richtig, stimmt auch. Jemand anders hat gesagt, das ist ja wie so eine, ja, keine Ahnung, wie so eine Brücke, über die man drüber geht, da gibt es auch zwei Seiten. Und für manche ist es vielleicht nicht unbedingt so eine Veranschaulichung, so ein Bild, sondern mehr so ein Gedanke, ja, das hat was mit der Ewigkeit zu tun. Übrigens eins meiner Lieblingslieder, was wir eben gesungen haben, Ewigkeit. Und da steckt so ein Hoffnungsaspekt des Evangeliums drin, dass wir irgendwann einfach eine sichere Heimat haben bei Gott. Und hat mir jemand gesagt, ja, das Evangelium, das ist ja eigentlich nur so für den Himmel. Ja, und jetzt bin ich aber hier. Und dann gab es eine Person, die fand ich interessant, also sehr interessant, die hat mir gesagt, ja, das Evangelium ist gut, aber ich bin schon weiter. Und da habe ich gefragt, ja, wo bist du denn hin? Also, das Evangelium ist gut, aber ich bin schon weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich für manche so ein wie dieses Bild mit der Tür. Das Evangelium ist wie so eine Tür, da geht man mal durch, aber die Tür bleibt dann hinter einem. Man bleibt ja nicht in der Tür stehen, oder? Und dann läuft man weiter. Und was ist dann, ja? Und was die Person gemeint hat, ist, dass sie jetzt auf so einer spirituellen Reise ist und ja, und jetzt gehe ich halt weitere Wege und hab noch so ja, Gottes Erfahrung und einfach andere Sachen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das ist für mich nicht so. Ich sehe das vielmehr so, dass das Evangelium, damals habe ich dieses Bild noch nicht gekannt, aber durch die Predigtreihe habe ich es kennengelernt, und zwar ist wie eine Sprache. Und das ist das Thema auch von heute. Das Evangelium ist wie eine Sprache. Ich weiß nicht, wann jetzt mal, wer von euch hat denn schon mal eine andere Sprache gelernt? Ja, ich bin nicht alleine hier. Sehr gut. Nein, also das ist klar, wir haben alle mal irgendwie, oder die meisten von uns haben irgendwie eine Sprache mal gelernt. Und man fängt dann so ganz, ganz unten basic an. Und meistens ist es ja so, man hat es in der Schule dann, Englisch oder so. Und dann lernt man so ein paar Wörter und Grammatik. Und dann kommt irgendwann der Moment, da stehst du vor einem Native Speaker, also jemand, der das flüssig kann und der das wirklich richtig gut kann. Und dann ist immer so der Moment, okay, was kann ich jetzt? Kann ich jetzt sprechen? Und das ist dann, meistens zeigt sich da, oder denkt man so, oh, ich kann das nicht so gut. Ich kann euch versprechen, wir Deutschen sind, was Englisch angeht, super gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich war ja in Südamerika, und das ist für die ganz, ganz schwer, irgendwie so eine andere Sprache zu lernen. Und ist ja auch Spanisch, muss man ja auch keine andere Sprache sprechen, die ist so schön. Das ist tatsächlich so, dass das Evangelium, das Bild passt sehr gut, ist wie eine Sprache, weil man lernt Grundlagen, aber irgendwie in der Anwendung, wenn es wirklich darum geht, merkt man so, okay, was habe ich jetzt schon verstanden und was fehlt mir vielleicht noch? Und ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgebracht, aus der ich ganz viel gelernt habe. Die steht in Römer 12, das sind nur zwei Verse, also wer eine Bibel dabei hat, darf sie super gerne aufschlagen, aber das kriegen wir heute Morgen hin. Genau, ich fange mal an mit dem ersten Vers. Und zwar ist es nämlich Paulus, der da was schreibt. Und der Aufbau vom Römerbrief ist eigentlich genau gleich wie der, den wir haben in der Reihe. Also, dass Paulus erst von Kapitel 1 bis Kapitel 11 darüber gesprochen hat, was ist das Evangelium? Und jetzt kommt der Switch. Da sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Das war mal der erste Vers, also Römer 12, Vers 1. Hier macht er den Turn. Er sagt, schaut mal, ich habe euch erklärt, das ist Gottes Erbarmen. Das ist die Gnade. Und wer das mal gelesen hat, wow, es ist schon ziemlich, an manchen Stellen sehr komplex, was Paulus da schreibt. Aber er sagt, das gilt dir. Und die einzig angemessene Antwort, das ist die einzige mögliche Reaktion ist darauf die, dass du sagst, okay Gott, wenn das so ist, dann gebe ich mich dir ganz hin. Komplett. Und was Paulus hier meint ist, das Evangelium, das soll eine Reaktion haben. Das ist nicht einfach nur, ich nehme das mal an und dann bin ich durch die Tür durch und dann bin ich jetzt Christ, bin wiedergeboren, sondern nein, jetzt bin ich in Christus. Und das bedeutet, mein ganzes Leben ist Gott hingegeben. Mein komplettes Leben steht hier, ist jetzt, wenn es hingegeben ist, komplett der wahre Gottesdienst. Wir hatten es vorhin auch von Gottesdienst. Und ich bin auch ein Fan von Gottesdienst, wo Leute zusammenkommen. Was Paulus hier aber meint, ist nicht der Gottesdienst am Sonntag, sondern das ganze Leben. Das ist der eigentliche, wahre Gottesdienst. Das Wort wahr oder wahre Gottesdienst, ich lerne ja jetzt erst die Ursprachen, aber so ein bisschen was hatte ich dann doch schon im Studium. Das bedeutet, da steht das Wort Logos, und das Wort bedeutet das zum einen das Wort, also das ist wie der wörtliche Gottesdienst, aber auch der richtige, der angemessene Gottesdienst. Und das heißt, dass das natürlich die Reaktion darauf ist, dass ich jetzt mein ganzes Leben als ein Gottesdienst lebe. Dass egal welche Situation das ist, egal welche Frage ich mir stelle, dass alles zu Gottes Freude sein soll. Und jetzt kann man sich denken, okay, ja, das klingt ja vielleicht ein bisschen theoretisch oder hoch. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich mit jeder Herausforderung, mit jeder Fragestellung, die man sich so im Alltag stellen kann. Eine Dynamik, die uns dabei hilft, das besser zu verstehen, ist die, wie Jesus Christus das selber gelebt hat. Jesus Christus, der hat es nämlich alles in Gnade und in Wahrheit gelebt. Und da hatte ich auch schon mal, glaube ich, hier eine Predigt gehalten über Gnade und Wahrheit. Aber das hilft uns einfach nochmal zu verstehen, was es heißt, das Evangelium wirklich zu leben. Wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin, dann wirst du merken, irgendwann, entweder der andere oder du, ihr seid nicht perfekt. Und im besten Fall ist es so, du merkst, ihr beide seid nicht perfekt. Und bei uns, bei Wenke und mir, also meiner Frau, so als wir geheiratet haben, haben wir so zusammengesessen und gesagt, wie wollen wir jetzt unsere Ehe gestalten? Also wie machen wir das jetzt? Auf was für eine Grundlage bauen wir unsere Ehe auf? Und sie hat gesagt, ja, ist doch klar. Auf Grundlage des Evangeliums. Und dann habe ich gesagt, okay, was meinst du damit? Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn wir beide vor dem Kreuz stehen, dann kann niemand von uns sagen, ich habe die Gnade weniger oder mehr verdient als du. Oder ich habe sie weniger nötig und du hast sie mehr nötig als ich. Und unter dieser Grundlage haben wir immer versucht, das auch weiter zu vertiefen. Und das ist nicht immer leicht. Das ist nur ein konkretes Beispiel, aber das hilft, weil das, glaube ich, so ein Alltag ist. Letztens saßen wir im Auto hier in Böblingen und da hatten wir tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, wir hatten einen Streit, einen Konflikt. Und ich hoffe, es hat niemand mitbekommen von euch. Nein, also es wurde im Auto ein bisschen lauter tatsächlich. Und wir haben uns gegenseitig auch Dinge an den Kopf geschmissen, die waren nicht okay, die waren zu laut. Es war ein bisschen einfach aus der Emotion heraus. Ihr kennt es bestimmt nicht, deswegen, also sorry, ja. Warum lacht ihr? und genau in diesem Punkt, während das so passiert ist, ist dann die Emotionen waren so präsent, dass ich dann gedacht habe, ich muss jetzt meine Wahrheit loswerden. Und wenig später habe ich gemerkt, so, das war voll nicht okay. Und damit meine ich nicht, dass alles, was sie gesagt hat, richtig war oder, nee, darum geht's gar nicht. Ich habe mich daran erinnert, was unser Grundsatz ist und worauf wir eigentlich unsere Ehe aufbauen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen unterwegs sein, nicht nur bis übermorgen oder so. Und dann habe ich gesagt, weißt du, eigentlich, Jonathan, musst du jetzt hingehen und musst dich entschuldigen. Und dann, da kommt so dieser Stolz und dann denkt man so, aber sie hat doch auch nicht alles richtig gemacht und warum muss ich mich jetzt entschuldigen? Und ja, egal, dann kann man jetzt einfach drüber wegsehen und es wird schon irgendwie. Aber nee, in dem Moment habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht über sowas predigen oder ich kann sowas nicht lesen und eigentlich auch verstehen, aber danach nicht leben. Und da habe ich gesagt, okay, ich setze mich hin und überwinde diesen Stolz und entschuldige mich für das. Und lass uns drüber reden. Ich sage euch, das funktioniert nicht, also ich kriege das nicht immer hin, aber in dem Moment durfte ich erleben, wie positiv und wie gut es ist. Und das habe ich sehr, sehr häufig schon erlebt, auch gerade mit anderen Christen, wo ich sagen durfte, hey, das tut mir leid und ich dann nicht noch eins draufgekriegt habe zum Glück, sondern einfach, wo jemand gesagt hat, ja, stimmt, eigentlich habe ich auch was verbockt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tiefes, grundlegendes Verständnis aus dem Evangelium heraus, was uns genau dahin führt. Genau in solche Situationen Entscheidungen zu treffen, auf dieser Grundlage, und das ist die Grundlage, wenn das die Grundlage deines Lebens ist, dann ist es die Grundlage. Und zwar das, dass du auf der Gnade läufst und dass du Jesus nachfolgst. Und das zu verinnerlichen, das zu verstehen, das kannst du in allen Lebensbereichen anwenden. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das betrifft das komplette Leben. Das ist nicht einfach nur ein Gottesdienst am Sonntag, wo man dann plötzlich so, ja, Christ ist und jetzt ist das Evangelium wichtig. Das geht genau weiter, wenn du aus der Tür rausgehst. Und manchmal ist es schon vorher der Fall. Und es ist sehr, sehr tiefgreifend, weil das Evangelium so tiefgreifend ist. Und es ist auch gar nicht kompliziert, weil das Evangelium auch nicht kompliziert ist. Es bringt eben beides mit, diese beiden Dynamiken. Manchmal ist es ganz einfach, aber man will es vielleicht nicht unbedingt wahrhaben, was da jetzt der nächste richtige Schritt wäre. Ich möchte noch den zweiten Vers vorlesen, den Paulus hier weitergibt, den Römern. Er sagt nämlich, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Er sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Die Welt kennt das Evangelium nicht. Die kennen diese Grundlage nicht. Und das Krasseste ist, Gnade wie bei Jesus, das findest du nur bei Jesus. Das wirst du in keinem anderen System, in keiner anderen Weltanschauung, in keiner Werbung, in keiner Meinung nirgendwo finden. Diese grundlegende Gnade. Und wenn ich verstehe, dass ich diese grundlegende Gnade grundlegend brauche, dann verstehe ich auch, darauf darf ich laufen. Darauf darf ich mich stützen. Aber ich brauche sie auch. Und andere Menschen genauso. Und jetzt habe ich jetzt hier so einen kleinen Kreis, auf dem ich stehe. Und jetzt ist die Frage, ist die Gnade nur so groß wie der Kreis? Nein, wir wissen, dass Jesus für alles gestorben ist. Für alles. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das weiß ich, habe ich auch schon mal gehört. Und jetzt stelle ich euch vor eine Herausforderung. Und zwar habe ich letztens eine Frau getroffen, die war schwanger. Sie ist Christin, aber sie hat keinen Freund und keinen Mann gehabt. Wow. Und sie war am Boden zerstört. Sie war total fertig und ich habe das ihr richtig angesehen, dass sie sich total auch geschämt hat, mir das jetzt so zu erzählen. Ich habe sie schon ein halbes Jahr nicht gesehen. Und ich habe so richtig gemerkt, sie schämt sich total. Sie wollte eigentlich jemand sein, der inspirierend ist für Menschen, als Licht für die Welt. Und plötzlich passiert sowas. Wow. Okay, nochmal die Frage. Wie groß ist denn die Gnade? Was heißt das jetzt im Umgang mit so jemandem? Ist das nicht relevant? Wird es nicht plötzlich praktisch? Merkt ihr das? Die Theorie, die so einfach klingt, so eine Jungscharwahrheit, damit bist du plötzlich konfrontiert. Wie gehe ich jetzt damit um? Was heißt das denn jetzt, das Evangelium, für dich? Und eine meiner ersten Fragen an sie war, hast du eine Gemeinde, die dich begleitet, die dich an die Hand nimmt? Oder sind es vielleicht sogar auch Menschen um dich herum, die dich noch verurteilen, die dich angucken und sagen, boah, was hast denn du gemacht? Wie kannst du nur? Und sie hat mir diese wundervolle Antwort gegeben, hat gesagt, ich habe eine Gemeinde, die mich begleitet. Ich habe Menschen, die nehme ich an die Hand und die wollen mir helfen auf diesem Weg, der alles andere als einfach ist. Und sie will jetzt sogar in die Nähe ziehen zu dieser Gemeinde hin, weil sie sagt, ich brauche diese Menschen, es ist meine Familie. Wow. Und das hat mich so tief berührt, also so bewegt und so gefreut. Weil alles andere, was sie jetzt braucht, ist jetzt noch jemand, der Steine wirft und sie verurteilt. Was sie jetzt braucht, ist jemand, der sie begleitet auf diesem Weg. Und der trotz allem Mist, was da passiert ist, und das weiß sie zutiefst, dass es nicht okay war, sie mitnimmt und begleitet auf dem Weg. Und ich durfte ihr auch nochmal so diese Gnade zusprechen, habe ihr gesagt, weißt du, wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben, was man nicht immer sieht, bei dir sieht man das jetzt vielleicht und kriegt das auch mit. Und das sind schon auch krasse Auswirkungen, natürlich. Aber wenn du wüsstest, wie es bei mir in meinem Herzen manchmal aussieht, oder nicht nur manchmal, sondern grundsätzlich, und wie sehr ich diese Gnade genauso brauche wie du, dann würdest du dich nicht schämen. Dann würdest du dich nicht schämen dafür, dass du Gottes Gnade brauchst. Die Gnade ist nicht nur ein kleiner Kreis, sondern sie ist ewig weit. Aber ich bleibe nicht bei der Gnade stehen, die ist nicht eindimensional, das Christsein wie so eine Gnade, auf der kann ich mich jetzt frei bewegen und tun und lassen, was ich will, sondern Jesus kam in Gnade und in Wahrheit. Und dieses Beispiel in Johannes 8 passt sehr, sehr gut auch zu dieser Story. Da ist die Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist und soll gesteinigt werden. Und Jesus sagt, hey, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Sie wissen es, wir haben es auch nicht. Wir machen auch nicht alles richtig. Und er sagt zu ihr, sie haben dich nicht verurteilt. Ich verurteile dich auch nicht. Aber geh hin und tu es nicht mehr. Gnade und Wahrheit. Und genau das bedeutet das Evangelium. Diese grundlegende, diese tiefe Gnade, die wir erlebt haben durch Jesus Christus. Paulus sagt hier, ich habe das euch vor Augen geführt. Ich habe es euch gezeigt, wie groß Gottes Gnade ist, Geschwister. Und er sagt, da ist jetzt kein Punkt. Es hört nicht auf mit Römer 11, auch wenn man das manchmal hofft, weil Römerbrief ist einfach kompliziert und sehr viel zu lesen und zu verstehen. Er geht noch weiter, er sagt, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und zwar zur Freude. Das ist das Ziel. Es ist nicht einfach nur zum Gott zufriedenstellen oder, weiß ich nicht, Punkte sammeln oder was man da immer auch denken kann. Ich habe in meiner Zeit als Jugendpastor relativ am Anfang einen Mitarbeiter und ich habe gemerkt, er tut sich sehr schwer und das ist manchmal so anstrengend für ihn alles. Da habe ich gefragt, hey, warum arbeitest du mit? Warum bist du hier Teil des Mitarbeiterteams? Was ist deine Motivation? Und er sagt zu mir, weißt du, ich will eine höhere Chance auf den Himmel haben. Ich will eine höhere Chance auf den Himmel haben. Eben haben wir es gesungen, Ewigkeit, die hängt nicht von uns ab, sondern das ist eine Gewissheit, die wir durch Jesus Christus haben. Die Motivation, um mitzuarbeiten, die Motivation, sein ganzes Leben für Jesus zu leben, ist nie, dass die Grundlage geschaffen wird. Nie. Sondern es ist die einzig mögliche Antwort, die wir darauf geben können. Die einzig mögliche, die einzig angemessene Antwort darauf, die zu seiner Freude. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr so ein Beispiel vor Augen habt oder so eine Frage, wo ihr schon länger denkt, so, wie gehe ich jetzt damit richtig um? Ob das die Kindererziehung ist, ob das, keine Ahnung, vielleicht auch bei euch ganz persönlich, dass ihr sagt, irgendwie habe ich so das Feuer verloren, so die Leidenschaft für Jesus. Vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, einfach mal drüber nachzudenken, was hat Jesus für dich getan? Und was ist diese Antwort, die du ihm heute hier, jetzt darauf geben kannst? Wo ist das Ganze, wo hast du vielleicht so das Gefühl, so, da fehlt noch das Ganze, so ein Teil von meinem Leben möchte ich vielleicht Gott gar nicht abgeben. Er hat alles für dich gegeben. Und du kannst diese Antwort heute Morgen nochmal ganz, ganz neu und ganz bewusst geben. Ich mache das gleich so, einfach kurz eine Zeit der Stille, da dürft ihr mit Gott reden, ihm Dinge einfach bringen, ganz persönlich, weil wir reden ja nicht nur über ihn, sondern auch mit ihm. Und das möchte ich dann zum Abschluss noch tun. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese krasse, frohe Botschaft schenkst und dass es eine Botschaft ist für jeden Morgen neu. Und mir fällt es oft so schwer, irgendwie zu verstehen, was ist dein Wille, was möchtest du, was ist wirklich gut, was ist vollkommen, woran hast du Freude? Manchmal fällt es mir auch so schwer, das einfach umzusetzen und die Kraft dafür aufzubringen. Und dabei vergesse ich so häufig, dass du ja die Kraft in mir bist, durch deinen Heiligen Geist, dass du die Grundlage schon geschaffen hast, auf der ich zur Ruhe kommen kann. Und ich möchte dich bitten, keine Ahnung, vielleicht ist heute Morgen hier jemand, der so ganz neu nochmal das ganze Leben einfach dir hingeben möchte oder irgendein Bereich mit Fragen zu dir kommt. Danke, Jesus, dass du uns nicht verurteilst, dass du uns keinen komischen Blick zuwirfst, sondern dass du uns anlächelst und die Arme weit ausbreitest. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was wir haben und dass deine Gnade groß genug ist. Und danke, dass wir mit dir gemeinsam leben dürfen, unser ganzes Leben, 100%. Dass wir uns auf eine Ewigkeit freuen dürfen und dass wir uns auf ein Leben freuen dürfen mit dir, gemeinsam zu deiner Freude, Jesus. Amen.